Albrecht Mayer ist eine Instanz in der Musikwelt. Seit 30 Jahren ist er Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern. Seine Meisterklassen sind auf der ganzen Welt extrem gefragt und seine CDs mit immer sehr originellen Solo-Projekten werden viel gekauft und auch vielfach ausgezeichnet. Trotz dieser Spitzenposition ist Albrecht Mayer nie jemand gewesen, der sich im Elfenbeinturm eingeschlossen hat, sondern ist schon immer ein nahbarer Künstler gewesen. Und nun lässt er sein Publikum noch ein ganzes Stück näher an sich heran mit dem Buch, das er geschrieben hat. Es heißt Klangwunder, wie die Kraft der Musik mich geheilt hat. Und darüber spreche ich heute mit ihm. Guten Tag, Herr Mayer.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Mayer, Sie geben in Ihrem Buch einen sehr persönlichen Teil von sich preis, und zwar, dass Sie Stotterer sind. Warum ist Ihnen das wichtig, das mit der Öffentlichkeit zu teilen?
Also in allererster Linie muss ich Ihnen natürlich antworten, ich liebe mein Publikum und ich brauche mein Publikum. Insofern, wenn man sich öffnet für das Publikum, ist es eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Und so wie es früher sehr oft war in meiner Kindheit, der sogenannte Elfenbeinturm, das ist natürlich erstens nicht mehr zeitgemäß und zweitens würde es auch gar nicht auf mich zutreffen. Ich brauche, wie gesagt, mein Publikum und möchte Ihnen auch zu verstehen geben, warum das eine so ist und das andere so ist, warum man auf der Bühne vielleicht auch nicht immer lächelt und nicht immer sozusagen versprüht in der besten Laune. Aber tatsächlich ist es ein aktiver Prozess, auf die Bühne zu gehen und eine gewisse Metamorphose auch einzuleiten. Und das hat auch etwas mit Nahbarkeit zu tun. Man möchte also dem Publikum schon eine echte Seite von einem selber zeigen.
Nun haben Sie auch vor diesem Buch kein Geheimnis daraus gemacht, dass Sie Stotterer sind. Es gab auch vorher schon Interviews, in denen Sie das erzählt haben. Ich stelle mir vor, dass das auch Mut kostet, das öffentlich zu machen. Oder wie war das für Sie? War das eine bewusste Entscheidung?
Eigentlich war es eine bewusste Entscheidung, das muss ich schon sagen, weil es hat mich etwas geärgert. Ich habe mit verschiedenen Therapeuten gesprochen, die also anderen versuchen zu helfen, gerade was ihre Sprachbehinderung angeht. Und da hat sich des Öfteren etwas herauskristallisiert, eine vorherrschende Meinung, dass man, wenn man im Adultstatus, also im Erwachsenensein, im Erwachsenenalter ist, dass es dann quasi unmöglich wäre, das Stottern zu heilen. Und das hat mich so auf die Palme gebracht, so geärgert, dass ich dann gesagt habe, nein, ich muss schon mein Wissen und auch mein Wesen und meinen Werdegang mit den Betroffenen teilen. Und natürlich in meinem Falle, wie auch bei meiner Stiftung für Augenerkrankungen, ist einfach so, man muss ja seine Öffentlichkeit und die Chance, die man als öffentlicher Mensch hat, auch nützen. Und ich kenne und habe auch sehr viele Menschen kennengelernt auf dem Weg, auf dem musikalischen Weg vor allem, die jetzt als erwachsene Menschen immer noch sehr, sehr stark stottern. Und ich dachte mir, ich habe auch eine Aufgabe im Leben, mir ist so viel geschenkt worden, also möchte ich auch diesen Menschen helfen, ein bisschen damit fertig zu werden und vor allem auch einen Weg für sich zu finden, mit dieser Sprachbehinderung fertig zu werden.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch von Ihrer Kindheit, in der Sie aktiv gestottert haben und in der es auch noch mehr Schattenseiten gab. Sie beginnen das Buch mit einer Szene, die mich beim Lesen wirklich sehr berührt hat. Der kleine Albrecht fässt etwas unerlaubt im Wohnzimmer an, einen schönen Gegenstand, und lässt ihn fallen. Und ihr Vater brüllt, ich wusste, du würdest es kaputt machen, wenn du es anfasst. Und es folgt Prügel. Was symbolisiert diese Szene für Sie? Warum haben Sie die an den Anfang des Buches gestellt?
Also diese Szene ist natürlich stellvertretend für den Rest des ganzen Buches. Es geht darum, um die sogenannte sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also vielen Menschen wird gerade in sehr jugendlichem Alter oder im Kindesalter etwas gesagt, du bist nicht schön oder du kannst das nicht, du bist unmusikalisch, du bist nicht begabt. Es wird uns immer etwas erzählt von vermeintlichen Menschen, die etwas besser wissen. Aber tatsächlich ist es, wir wissen gar nicht, was wir auslösen mit solchen Aussagen bei anderen, vor allem bei jungen oder bei sehr sensiblen Menschen, wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Und manchmal trägt man diese Aussage mit sich herum ein ganzes Leben lang und denkt, wie oft habe ich das gehört in meinem Leben, dass mir andere erzählen, naja, ich mag ihre Musik sehr, sehr gerne, aber ich bin ja selber unmusikalisch. Das hat mich auch sehr beschäftigt, viele Jahrzehnte lang. Ich dachte mir, so viele unmusikalische Menschen auf dieser Erde kann es gar nicht geben. Und tatsächlich, ich denke, unmusikalische Menschen gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die mir sagen, Musik bedeutet ihnen nichts. Das ist zwar nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, die ich kennengelernt habe, aber trotzdem, unmusikalische Menschen, glaube ich, gibt es gar nicht.
Nun ist Ihre Geschichte eine Geschichte mit Happy End. das darf ich so sagen. Die Wendung aus den schwierigen Seiten ihrer Kindheit, den schwierigen Aspekten, bringt die Oboe, mit der ihr Name ja auch heute für uns alle untrennbar verbunden ist. Sie schreiben, sie war das Entree in eine bessere Welt für mich. Können Sie uns erzählen, wie die Oboe das vollbracht hat?
Die Oboe dürfen wir als Instrument nicht überhöhen. Sie ist natürlich ein wunderschönes Instrument, wenn man weiß, sie zu bedienen. Aber sie war in diesem Fall natürlich nur Mittel zum Zweck. Sie war ein Werkzeug. Mein Werkzeug, mit dem ich mich sozusagen in der Welt, in der ich mich vorher sehr unwohl gefühlt habe, mich plötzlich wohler fühlen konnte. Ich war jemand, ein kleiner jemand vielleicht, ich war ja auch physisch klein, aber ich wurde gebraucht. Oboe wurde überall gebraucht, ich durfte überall mitspielen. Und ein weiterer Aspekt natürlich ist, was man jetzt nur schwer feststellen kann, ich konnte ja damals nicht wirklich flüssig sprechen. Das heißt, ich musste auch nicht sprechen, ich musste ja nur spielen. Und spielen konnte ich damals schon relativ gut. Insofern war plötzlich meine Kommunikation, meine Sozialisation, das war plötzlich möglich geworden durch das Instrument. Und das war eigentlich das, was mir Stück für Stück natürlich innerhalb von vielen Jahren sozusagen diese Behinderung, nenne ich es mal, nach und nach Stück für Stück aufgehoben hat.
Nun hat die Oboe Ihnen geholfen, Ihren Platz im Leben zu finden, in der Welt. Allerdings haben Sie die Oboe ja nicht selber gewählt. Es war ja Ihr Vater, der vorgeschlagen hat, lern Oboe. Ich glaube auch in der Absicht oder in der Hoffnung, dass Ihnen das mit der Atmung hilft und mit dem flüssigeren Sprechen. Nun habe ich mich gefragt, oder denken Sie manchmal drüber nach, wenn Ihr Vater jetzt keine Oboe, sondern eine Klarinette oder eine Geige auf den Tisch gelegt hätte, wie dann Ihr Weg verlaufen wäre? Wären Sie dann heute auch bei den Berliner Philharmonikern?
Das ist eine sehr gute Frage. Erstens weiß man das natürlich, was gewesen wäre, wenn. Allerdings auch eine Geige, da fließt zwar kein Atem, zumindest nicht so, wird der Atem nicht so gebraucht beim Instrument. Aber selbst eine Geige hätte, wenn ich sie hätte spielen können, später mir natürlich geholfen, meinen Weg in der Öffentlichkeit, zumindest in der musikalischen Öffentlichkeit, zu ebnen. Also ob ich dann bei den Berliner Philharmonikern gelandet wäre, weiß ich nicht. Aber es sind so viele Szenarien denkbar, die mir vielleicht mein Leben in der Gemeinschaft ermöglicht hätten. Ich wäre auch gern Schauspieler geworden oder Arzt oder Biologe, hätte mich auch sehr interessiert. Allerdings, was ich betonen muss, meine Hobbys, also gerade Biologie oder so etwas, sind nicht unbedingt damit behaftet, mit sehr vielen Menschen zusammenzukommen. Das heißt, ich hätte vielleicht in einem anderen Leben etwas gewählt, gerade als Schauspieler, wo ich auf der Bühne gewesen wäre und auch wieder ein Publikum gehabt hätte, weil tatsächlich diese staunenden Menschen oder die freudig erregten Blicke des Publikums, so wie gestern Abend zum Beispiel beim Konzert, das ist etwas, was den Menschen, die diese Bühne und das Publikum brauchen, und dazu zähle ich ganz sicherlich, das ist essentiell einfach für unsere Entwicklung und auch unser Selbstwertgefühl. Das ist eigentlich das Stichwort Selbstwertgefühl. Das ist es, was mein Vater mit dem Instrument in meinem Leben erst ermöglicht hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über Ihr Engagement für die Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe und möchten als prominenter Betroffener, als prominenter Stotterer dieses Thema auch entstigmatisieren. Vielleicht können Sie mir und allen, die zuhören, zum Schluss noch einen Rat mit auf den Weg geben, auch wenn das Sie jetzt nicht mehr betrifft. Aber wie reagiert man am besten, wenn jemand stottert? Welche Reaktionen waren Ihnen am liebsten, als Sie das noch betroffen hat?
Also zuallererst muss ich sagen, tatsächlich ist das Stottern ja immer noch mit einem sehr starken Stigmata behaftet. Wenn man stottert, ist es immer noch, man sieht es ja nicht gleich. Es fällt einem nicht sofort auf. Es kann jemand sein, der einen anlächelt und plötzlich merkt man, oh, da geht etwas nicht. Also das erste Verhaltensritual, muss ich sagen, ist natürlich lächeln, ganz ruhig sein und am besten so tun, als wenn gar nichts wäre. Erst dann kann der Stotterer ein bisschen sozusagen von dieser Sprachhemmung überwinden. Man muss es übergehen. Das ist wirklich das erste Merkmal. Für mich natürlich als Stotterer ist es etwas anderes. Wenn ich selber Stotterer bin und ich treffe auf einen Stotterer, der sich mir gegenüber outet, natürlich kann ich dann gleich sagen, Mensch, komm, atme mal tief ein, wir kriegen das gemeinsam hin. Das geht schon.
Vielen Dank für diesen Rat, Albrecht Mayer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Er hat ein Buch veröffentlicht, Klangwunder, wie die Kraft der Musik mich geheilt hat. Erschienen ist es im Adeo Verlag. Und heute haben wir in SWR 2 Treffpunkt Klassik darüber gesprochen. Vielen Dank, Herr Mayer.
War mir eine Freude. Alles Gute.